Vor der Fußballweltmeisterschaft melden wir uns zurück mit Thunerts Thema. Denn auch wenn das rein sportliche Abschneiden noch unklar ist, steht bereits jetzt fest, dass es eben nicht nur um das rein sportliche gehen wird. Zu offensichtlich war das Schmierentheater mit dem FIFA Peace Prize, den Gianni Infantino in einer absurd grotesken Verleihung an Donald Trump übergeben hat. Zu aufgebläht ist das Turnier, das mit 104 Spielen in USA, Mexiko und Kanada daherkommt. Viel zu teuer sind Ticketpreise, die Fans dafür ausgeben sollen, aber nicht können. Wiederum zu zweifelhaft sind vor allem Gianni Infantinos Kontakte nach Saudi-Arabien, die vor Seilschaften, Korruption und politischer Manipulation nur so triefen. Für Kontroversen sorgt jedoch auch Donald Trump selbst. So drohte der US-Präsident demokratisch regierten Spielorten offen mit Austragungsentzug, um diese innenpolitisch zu erpressen und ihre Kritik an Eiseinsätzen zum Schweigen zu bringen. Darüber hinaus umstritten Trumps Einreisepolitik. Sie machte es einigen Teilnehmerländern und Bevölkerungsgruppen schwer bis unmöglich, überhaupt zum Turnier zu kommen. Besonders betroffen Iran, Mexiko, Ecuador und andere afrikanische Staaten. Die Sorge ist also groß, dass die FIFA-WM der Männer 2026 als Bühne genutzt wird, um Autokraten ins rechte Licht zu rücken und das, was nicht beleuchtet werden soll, in ihrem Schatten stattfinden zu lassen. Vor diesem Hintergrund war es vielleicht nie wichtiger, darüber zu diskutieren, warum das System FIFA ausgerechnet dann seine Hochzeit erlebt, wenn es eigentlich am tiefsten im Morast steckt. Genau dazu recherchiert haben die Journalisten Matthias Friebe, Maxi Rieger und Thomas Kistner im Deutschlandfunk-Podcast Behind the Games Gianni Infantino, dessen Moderator nun bei mir zu Gast ist. Ja, auch wenn er selbst bereits kurz vor der Abreise nach Amerika steht, hat sich Sportjournalist und Behind-the-Games-Host Matthias Friebe nochmal die Zeit genommen, zu Thunerts Thema zu kommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, in einer Studie prognostizierte die FIFA, dass die kommende Fußball-WM der Männer eine Bruttowertschöpfung von 80 Milliarden Dollar generieren werde, von denen 30,5 Milliarden auf die USA entfallen sollen. Im Klartext also, Rekordeinnahmen sollen ermöglicht werden durch das deutlich ausgeweitete Turnier. Herr Friebe, jetzt hört man aber kurz vor dem Start, dass die Nachfrage gar nicht so bombastisch ist. Stadien seien teilweise nicht ganz ausverkauft, auch Hotelbuchungen durch Touristen blieben bisher unter den Erwartungen. Wie ist denn Ihr Eindruck bezüglich der Stimmungslage und Zuspruch der Fans?
Ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Also diese Rekordeinnahmen, die wird die FIFA ziemlich sicher einstreichen, weil wir ja einfach eine sehr vergrößerte Weltmeisterschaft haben, die einfach vom Papier her schon 40 Spiele mehr hat als alle Turniere zuvor. Aus 64 werden 104 Spiele. Das lässt die Einnahmen an sich schon steigern. Und dann haben wir natürlich dadurch auch verbesserte Fernsehverträge. Und die sind ja schon längst in trockenen Tüchern. Das ist der Hauptbatzen an Geld, den die FIFA einnimmt. Deswegen diese Rekordeinnahmen, sie rechnen am Ende mit ungefähr 11 Milliarden Gewinn, werden sie auf jeden Fall schaffen. Das wird das erfolgreichste Turnier aller Zeiten. Ich würde sagen, nicht ganz unwahrscheinlich oder unrealistisch. Und natürlich liegt es auf der Hand, wenn man das Turnier einfach so groß macht. Was die Fans angeht, ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Wir reden über ja auch Einreisebeschränkungen. Beispielsweise die Fans der Elfenbeinküste werden kaum rein können in das Land wegen Visabeschränkungen der USA, einer der Gegner der deutschen Mannschaft. Also da wird man nochmal ziemlich genau hingucken müssen, wie sich das dann im Turnier auch wirklich entwickelt.
Mhm. Ja, das sind natürlich schon mal ein paar wichtige Faktoren, die Sie da ansprechen, beziehungsweise Konfliktfelder, die vielleicht ja so ein bisschen den reibungslosen Ablauf und den Aufenthalt dort in die Quere kommen könnten. Jetzt war es ja auch zum Beispiel so, dass es vor allem demokratisch geführte Städte ein bisschen schwieriger hatten, auch mit Trump, dass es da einen Zwist gab, von ihm in die Mangel genommen wurden. Dann gab es zum Beispiel auch Warnungen von Menschenrechtsorganisationen, was Racial Profiling durch ICE Truppen betrifft und natürlich Einreisestopps, was Sie eben schon gesagt haben. Jetzt nimmt man natürlich nicht mehr an, dass jetzt noch so kurz vor Turnierstart sozusagen noch irgendwelchen Austragungsorten da das entzogen wird, die Austragung eines Spiels. Aber es stand ja bis vor ein paar Wochen immer noch im Raum. Wie war denn da so die Lage in den letzten Wochen? Kam es da nochmal zu Irritationen oder liegt da noch irgendwie was in der Luft?
Das Spannendste daran fand ich eigentlich, dass Gianni Infantino als FIFA-Präsident auch da seinem, wie er ihn ja nennt, Close Friend, also engen Freund Donald Trump, so ein bisschen nach dem Mund geredet hat. Man könnte ja sagen, als FIFA-Präsident, nee, kommt gar nicht in Frage, die Ausrichterorte stehen fest, die Organisation läuft, wir bleiben dabei. Und er hat ihm aber die Tür aufgelassen und hat gesagt, naja, wenn du Sorgen hast, dann müssen wir halt darüber reden, ob das wirklich in den Städten geht. Das wurde danach aber dann relativ schnell abgeräumt und es findet in den Austragungsorten statt, die geplant sind. Und da ist jetzt so kurzfristig auch eigentlich nichts mehr zu machen.
Okay, jetzt ist es so, dass es aber zum Beispiel auch jetzt der Heimatschutzminister, wie heißt er, Mullen, glaube ich, da gab es jetzt nochmal irgendwas, wo aufgekommen ist, dass dort überlegt wird, dass ja praktisch die Ankunft an den Flughäfen nicht abgesichert sein soll, weil irgendwie das Personal dann praktisch von dort abgezogen wird, weil er irgendwie so ein bisschen, ja, sozusagen diesen Orten eben eins auswischen will, auch von der Grenzschutzbehörde. Steht da was zu erwarten, dass da praktisch noch die Leute, also zum Beispiel auch Leute wie Sie, die dann da anreisen, praktisch vor Herausforderungen gestellt werden, die man gar nicht so erwartet hätte vielleicht?
Sagen wir mal so, ich plane alle Reisen in den Vereinigten Staaten und auch wenn ich zum Beispiel, ich fliege zum Eröffnungsspiel nach Mexiko und reise dann von Mexiko aus ein, was ja auch immer nicht so ganz einfach sein kann. Ich plane ausreichend Zeit und Puffer ein, weil ich mir schon denken kann, dass das ein oder andere wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird an den Grenzen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da zu größeren Problemen kommen wird, weil das natürlich auch im ureigenen Interesse der FIFA sein wird. Und da gibt es ja auch Verträge zwischen den Vereinigten Staaten und der FIFA, dass das relativ reibungslos abläuft, weil schlechte, negative Schlagzeilen bei diesem Turnier will eigentlich keiner. Es soll ja die große, erfolgreiche Party und der beste Erfolg und die schönste WM aller Zeiten werden. Von daher bin ich ziemlich sicher, dass da mit sehr wachsamem Auge drüber gewacht wird, dass das am Ende einigermaßen reibungslos läuft.
Ja, man hatte natürlich von außen immer in letzter Zeit schon noch so den Eindruck, dass sich eigentlich genau Gianni Infantino auch zwischen diesem Spagat bewegt, nämlich auf der einen Seite genau, dass es so extrem erfolgreich nach außen verkauft werden soll und eigentlich ja auch Donald Trump Interesse daran hat, dass das genauso eintritt. Donald Trump aber gleichzeitig doch die Bühne auch immer wieder nutzt für diese innenpolitischen Erpressungen und wo er ja auch seinen Nutzen praktisch draus zieht, um sich da zu profilieren und praktisch auch so seine, ich sag es mal, vielleicht autokratische Macht dann noch weiter zu erhöhen. Und man könnte natürlich sagen, dass vielleicht ein gewisses Risiko besteht, dass er da auch weiter während des Turniers dann sogar vielleicht so ein bisschen wie eine Diva hin und her schwankt und vielleicht Infantino da auch noch weiter vor Probleme stellt.
Na, ich glaube, was wir ziemlich sicher sagen können ist, das wird Donald Trumps Turnier. Also da kann sich die FIFA auf den Kopf stellen, wie sie will. Da können sie noch so Hochglanzbilder produzieren, wenn der Präsident auftritt und spricht. Und das wird seine Bühne sein. Und er wird sie zu nutzen wissen. Es wird viel davon abhängen, wie das dann sportlich läuft. Also ich glaube, wenn die US-Mannschaft, die ja jetzt nicht unter den Top-Nationen dieser Welt ist, wenn die relativ weit kommen werden, dann wird das ein ganz anderes Turnier, als wenn sie früh ausscheiden. Ich weiß nicht, was... Das weiß, glaube ich, niemand. Das weiß nicht mal sein engster Beraterstab, was dann morgen oder übermorgen wieder passieren kann. Das ist ja das, was auch in der Politik immer vorgeworfen wird, dass er völlig unberechenbar ist. Also das zu prognostizieren, ist, glaube ich, völlig unredlich. Ich glaube, sicher wird man sagen können, es wird seine WM werden, es wird seine Bühne werden und Gianni Infantino wird sicher vieles tun, aber nicht kritisch gegenüber Donald Trump reden.
Vielleicht noch mal kurz zu Mexiko zurück. Da haben Sie gesagt, da landen Sie dann praktisch und müssen dann praktisch
da
auch einreisen.
Genau, das ist das Spiel.
Ja. Wie ist denn das generell? Ich meine, die Beziehung zu USA beziehungsweise der Trump Administration und Mexiko ist ja auch sehr angespannt, was das betrifft. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dann wahrscheinlich doch auch viele mexikanische Fans dann wiederum eigentlich auch gerne zu Spielen in die USA einreisen wollen. Nicht nur Sie als Sportjournalist, sondern eben auch die. Wie sieht es denn da aus? Also wurden da inzwischen Erleichterungen erlassen oder so? Oder wie sieht es an der Front aus, sagen wir mal so?
Das dürfte interessant werden, wenn die mexikanische Mannschaft in diesem Turnier weiterkommt. Die haben ihre Vorrundenspiele, ihre Gruppenspiele alle erstmal zu Hause in den eigenen drei Stadien, die Mexiko ja auch für diese WM hat. Natürlich, man will sich ja als Gastgeber auch seinen eigenen Fans präsentieren. Die Kanadier werden auch nur in Kanada spielen. Aber weil dieses Turnier so eine Schräglage hat, also ab dem Achtelfinale finden ja alle Spiele nur noch in den USA statt und Kanada und Mexiko sind ja quasi das Beiwerk gewesen. Muss dann Mexiko spätestens, wenn sie unter die letzten acht, unter die besten acht kommt, in den USA weiterspielen und dann werden wir natürlich diese Bewegung auf jeden Fall haben. Von daher, das wird dann später interessant werden. Ich glaube, jetzt gibt es gar nicht so ein großes Interesse von vielen mexikanischen Fans, über die Grenze zu kommen, vielleicht mal zu den grenznäheren Städten Los Angeles oder Houston oder Dallas oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass das im Rahmen der WM, weil ja auch die Fans alle registriert sind, dann zumindest für die relativ problemlos abgeht.
Okay, jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Faktor, der vielleicht so ein bisschen die Attraktivität, sagen wir es mal so, vielleicht für Touristen das Ganze schmälern könnte, nämlich die Ticketpreise. Die sind ja auch nochmal deutlich in die Höhe geschossen und das wird ja zum Beispiel auch kritisiert, dass die FIFA da extrem praktisch, ja sagen wir mal, Ausbeutungsmechanismen durchaus auch bedient und sich viele das auch gar nicht leisten können, dann praktisch eben in die Stadien zu kommen. Wie sieht es da aus? Ist das nicht eigentlich auch ein Risiko dafür, für den Erfolg dieses Turniers? Oder wie sieht es da in der Fangemeinde aus?
Das sind, glaube ich, auch wieder zwei verschiedene Ebenen. Also die FIFA würde den Erfolg eines Turniers nicht damit messen, wer aus welcher Gesellschaftsschicht im Stadion ist. Die FIFA misst den Erfolg dieses Turniers einzig und allein am Kontostand nachher und daran, dass man ein Hochglanzprodukt produziert hat. Das klingt unromantisch, das klingt vielleicht auch ein bisschen böse, aber es ist leider die Wahrheit. Also dazu muss man ja wissen, die FIFA verdient ihren ganzen Jahresumsatz oder ihren Vierjahresumsatz alle durch die Männer-WM. Das ist das Turnier, mit dem Geld verdient wird. Alle anderen Turniere, auch die Weltmeisterschaft der Frauen, sind quasi Draufzahlprojekte für die FIFA. Und ihren Haushalt muss man alleine mit den Einnahmen dieser WM finanzieren. Und noch dazu so einiges mehr, das nennt man dann Entwicklungshilfe. Da werden ja die 211 Nationalverbände mit Geld versorgt, was wiederum für Stimmen für den Präsidenten sorgt, aber ist ein anderes Thema. Von daher ist der FIFA, glaube ich, relativ egal, wer da im Stadion ist. Das ist Symbolpolitik in Augen der FIFA, aber es wird ein Turnier, wo vor allen Dingen viele reiche Menschen da im Turnier Platz nehmen werden, das ist klar. Es gibt kaum günstige Tickets. Man hat dann nach dem großen Sturm der Entrüstung diese 60-Dollar-Tickets auf den Markt gebracht. Das waren aber so wenige, dass es eigentlich kaum Ausschlag gibt. Also gab es nur einige hundert beispielsweise bei den deutschen Spielen in zum Teil Stadien mit 80.000, 90.000 Plätzen. Und ein Kollege von mir, der seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, sagte, unter den Kindern und Jugendlichen sei es so, dass man sich gar nicht traut zu sagen, ich habe Tickets für ein WM-Spiel, weil man sofort abgestempelt wird als jemand aus der Oberschicht, als jemand, der besonders reich ist. Und das will sich irgendwie keiner die Blöße geben. Von daher, das wird auf den Rängen, glaube ich, ein etwas anderes Turnier, als wir es von vergangenen Weltmeisterschaften gewöhnt sind.
Und das ist dann wiederum aber Trump auch egal?
Ich glaube schon. Trump wird es vor allen Dingen auch darum gehen, dass am Ende dieses Turnier als großer Erfolg dargestellt wird, dass die Amerikaner da sagen können, wir haben ein tolles Turnier organisiert, die beste WM aller Zeiten. Das ist das, was er vor sich hertragen wird.
Okay.
Und es kommt ja noch das große Entertainment-Paket dazu. Wegen der Hitze gibt es ja die Hitzepausen. Die quasi Werbeblöcke sind. Wir werden also quasi vier Viertel erleben. Nach immer einer halben Halbzeit gibt es ein paar Minuten Pause. Und wir werden ja dann auch zum Beispiel im Finale eine Halbzeitshow haben, die 23 Minuten lang ist, also die deutlich länger ist als eine Fußball-Halbzeitpause. Daran sehen wir eigentlich schon ganz gut, wo es hingeht. Also das durchkommerzialisierte Produkt, was am Ende dann gut verkauft werden soll.
Ja, jetzt ist es so, dass Sie ja auch direkt zu Beginn Ihres Podcasts klarstellen, das haben Sie hier eben auch schon mal erwähnt, dass es der FIFA vor allem um eine Sache geht, nämlich um Geld und um nochmal Geld. Ja. Jetzt könnte man ja fragen, warum sind denn eigentlich gerade die USA eine so wichtige Einnahmequelle für diesen Verband, weil die größte Fußballnation sind die ja nicht unbedingt.
Deswegen steckt da so viel Potenzial drin. Und man guckt natürlich bei der FIFA, schaut man sich ja die Weltkarte an und schaut, welche Märkte muss ich irgendwie erobern. Also in Europa wird man nicht mehr viel gewinnen können. Hier guckt sowieso jeder oder jeder Zweite zumindest die Spiele. Die Wirtschaftskraft ist in den Vereinigten Staaten. Da muss ich die Sponsoren kriegen, da muss ich die Fernsehrechte mir sichern. Das ist der große Markt. Sportlich ist da ja nicht viel zu holen. Also man versucht natürlich, das zu erobern. Der Fußball wird auch immer mehr in den Vereinigten Staaten. Aber da sind die großen vier, die haben das Feld, den Markt quasi aufgeteilt. Ne? Baseball, Eishockey, Basketball und Football. Aber das ist natürlich für die Amerikaner, für die FIFA eine besonders wichtige WM, weil man jetzt da natürlich in den großen Markt reingeht. Genauso wie man vor 4 Jahren in der arabischen Welt unterwegs war, wie man eigentlich auch gerne mal nach China möchte, weil das natürlich einfach da ist, wo man das Geld am Ende abzweigen kann.
Ja, okay. Trotzdem ist es aber auch abseits davon so, dass es einer auch der Hauptpunkte, den Sie rausgearbeitet haben, im Podcast, vor allen Dingen in den ersten Folgen, dass diese Ursprünge der WM-Vergabe an die USA ja eigentlich schon viel weiter zurückreichen und dass Sepp Blatter, also der alte FIFA-Präsident vor Infantino, ja eigentlich das Turnier schon viel früher, nämlich 2018 oder 2022, an die USA geben wollten, was dann aber wiederum verhindert wurde. Und sie stellen dann aber praktisch heraus, dass gerade diese Verhinderung dessen dazu geführt hat, dass jetzt die Verbindung oder diese Bindung umso enger geworden ist, was ja eigentlich auch vielleicht ein bisschen perplex anmutet, dann aber eine ganz eigene Logik entfaltet hat. Vielleicht können Sie diesen Hergang, wie es da eigentlich dazu gekommen ist und was damit zusammenhängt, nochmal ein bisschen skizzieren.
Ja, ich versuche es mal ganz grob zu machen, weil man da, glaube ich, sonst sehr weit ausholen kann. Also wir nennen es die Ursünde, ist ja 2010 passiert. Damals hat man an einem Tag im Dezember 2010 die Weltmeisterschaften 18 und 22 vergeben. 18 ging nach Russland und 22 war eigentlich geplant, sollte an die Vereinigten Staaten gehen. Und dann hat es hinter den Kulissen einen Deal gegeben. Oder was heißt ein Deal gegeben? Michel Platini, der mächtige europäische Fußballfunktionär, wurde eingeladen zum französischen Staatspräsidenten, wo auch der Emir von Katar saß. Und man hat ihm zu verstehen gegeben, es wäre für dich und für den französischen Fußball besser, wenn du für Katar stimmst. Und dazu ist es am Ende gekommen. Er hat die Stimmen, die ihm zur Verfügung standen, eingesetzt und die WM ging nach Katar. Sepp Blatter, der Ex-Präsident, erzählt uns im Podcast, die Amerikaner waren schlechte Verlierer und haben die Rache gestartet. Konnten es nicht auf sich sitzen lassen, weil sie diese WM nicht gegen das kleine Katar verlieren wollten. Dann kam es zu diesen berühmten Razzien, da werden sich vielleicht manche noch erinnern, diese Festnahmen vor dem FIFA-Kongress im Nobelhotel morgens früh durch US-Behörden, da ist die alte FIFA quasi zusammengebrochen, die halbe Führungsriege saß im Gefängnis, der frühere Präsident ist zurückgetreten und dann trat, ich lasse jetzt viele Kapitel aus, Gianni Infantino auf die Bühne, der hat Deals mit den Vereinigten Staaten gemacht, ist von denen ins Amt gehoben worden als FIFA-Präsident und dessen erste Aufgabe war es quasi bei der nächsten anstehenden Vergabe, die WM dann an die Vereinigten Staaten zu geben. Das ist jetzt für 26 passiert und deswegen ist unsere These, es ist so eine Art Payback-Moment. Also Infantino wäre ohne die Amerikaner nicht ins Amt gekommen und ohne Infantino hätten die Amerikaner nicht die WM bekommen. Und diese Geschichte versuchen wir so ein bisschen aufzudröseln.
Ja, jetzt ist es so, dass Sie ja dann auch das beschreiben, dass Infantino dann eben genau 2015, also bevor er zum FIFA-Präsidenten dann gewählt wurde, ja dann praktisch in die USA geflogen ist. Und da wird sich jetzt keiner mehr dran erinnern, was da irgendwie genau gelaufen ist.
Natürlich nicht.
Nee, aber wie hat... haben Sie irgendwie vielleicht eine Vorstellung davon, wie Infantino es dann praktisch taktisch hinbekommen hat, die USA auf seine Seite zu ziehen?
Ich glaube, dass es eher so ein gegenseitiges Spiel war. Also Infantino wollte natürlich da dann ins Rennen gehen und wollte natürlich da was organisieren, dass er diese Wahl irgendwie für sich bestreiten kann. Und die Amerikaner, die wollten ja trotzdem unbedingt diese WM haben, waren aber in der Fußballwelt total unten durch, weil alle haben ja gesagt, das sind die bösen Amerikaner, die uns hier die FIFA zerstören mit ihren Razzien. Das heißt, denen musste man auch einen Boden bereiten. Und das ist zumindest unsere Vermutung. Wir können es nicht bis ins letzte Detail belegen, aber die Indizien weisen darauf hin, dass es da irgendwelche Absprachen gegeben haben muss, wie man es versucht, irgendwie auf den Weg zu bringen.
Ja, Sie haben jetzt gerade auch noch mal die Gründe angesprochen, also dass die USA praktisch dieses Turnier so unbedingt haben wollten. Jetzt haben wir eben schon mal ein paar Gründe eigentlich erörtert, warum das auf jeden Fall total sinnvoll ist, für beide Seiten, das in den USA stattfinden zu lassen. Gibt es noch Gerüchte oder ich sage jetzt mal Stimmen, die sagen, es gibt noch weitere Gründe dafür, nämlich dass Trump dieses Turnier auch politisch nutzen könnte, um im Schatten dieses Turniers einige Vorgänge einzuleiten. Haben Sie da was auf dem Radar?
Ich weiß noch nicht genau, was es dann ist, aber wir haben das natürlich immer im Hinterkopf. Das kennen wir auch von deutschen von der deutschen Politik. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist mal, dass während einer Fußball-Weltmeisterschaft die Mehrwertsteuererhöhung quasi kleinheimlich durch den Bundestag gegangen ist, weil eben alle gerade Fernsehen geguckt haben. Das werden wir auf dem Schirm haben und wir haben natürlich auch unsere Studios, unsere politischen Korrespondenten dann in, im Land. Da achten wir natürlich dann auch sehr genau drauf, weil wir, gerade so wie wir uns als Deutschlandfunk Sportredaktion verstehen, ja auch immer zeigen wollen, dieser Sport, den kann man nicht isoliert betrachten. Das ist nicht zu Ende, wenn der Pokal übergeben ist und wenn der Ball im Tor ist, sondern das gibt mehr Zusammenhänge. Da stecken auch politische Erwägungen, gesellschaftliche Bewegungen dahinter. Und deswegen gucken wir da ganz besonders hin, wenn sowas passiert.
Ja, es gibt ja zum Beispiel den Faktor Abschiebung, Massenabschiebung, gerade auch bei Latinos. Da gibt es zum Beispiel Mutmaßungen, dass so etwas vermehrt dann stattfinden könnte im berüchtigten Schatten dieses Turniers. Aber genau, muss man dann eben einen Blick drauf haben, journalistisch, was sie dann auch machen, genau. Richtung Ende tendiert, ist ja Saudi-Arabien, die Rolle von Saudi-Arabien auch extrem maßgeblich für die ganzen Mechanismen, die ablaufen. Die richten ja dann die WM 2034 aus. Genau. Da können sie ja vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, wie das eigentlich gekommen ist, wie die sich die praktisch geangelt haben. Aber auch im Voraus gab es ja eben halt schon so Vorläufer, wie zum Beispiel diese berüchtigte FIFA-Club-WM, wo Saudi-Arabien ja praktisch mehr oder weniger in die Bresche gesprungen ist. Was ist das für eine Connection und was steckt da so ein bisschen hinter von deren Seite?
Also diese Club-Weltmeisterschaft, die hat im letzten Sommer zum ersten Mal in einer großen Form stattgefunden in den Vereinigten Staaten, ist ein Schlüssel, um auch die Person Infantino zu verstehen. Er hat schon in einer seiner ersten Sitzungen, da war er gerade ein paar Monate Präsident, wir haben für den Podcast da einen geheimen Mitschnitt dieser Sitzung zugespielt bekommen. Schon da erzählt er, dass er die Club-WM eigentlich langweilig findet und dass er das Format nicht gut findet. Damals war es so, es waren 7 Teams, von jedem Kontinent kam einer, mehr oder weniger. Manche Teams mussten eine Vorrunde spielen, die Europäer sind erst im Halbfinale eingestiegen, weil es die Besten waren, also immer der Champions-League-Sieger, Real Madrid beispielsweise oder Bayern München. Und in der Regel war es so, die machten dann 2 Spiele und die europäische Mannschaft gewann am Ende immer die Club-Weltmeisterschaft. Früher ist es der Weltpokal. Und das war ihm ein Dorn im Auge, weil er schon da verstanden hat, da ist noch eine ganze Menge Geld zu machen. Ich kann, die FIFA ist auf der Club-Ebene quasi nicht aktiv, die organisieren Nationalmannschaftsturniere. Und da machen die Kontinentalverbände das Geld, also in Europa die UEFA mit der Champions League zum Beispiel. Und er hat sich überlegt, wir machen einfach eine Club-WM, wir wollen die beste Mannschaft der Welt rausfinden, 16, 32 Mannschaften und gehen somit auch direkt in das Kerngeschäft der Kontinentalverbände rein und ziehen, wollen einfach ein Konkurrenzprodukt machen. Dazu ist es jetzt gekommen. Es hat sich aber tatsächlich herausgestellt, dass das nicht so richtig auf Gegenliebe gestoßen ist. Es hat sich nicht gut verkaufen lassen. Noch Wochen vor dem Turnier gab es nicht mal einen Fernsehvertrag. Und dann ist The Zone eingesprungen und hat gesagt, wir übernehmen das, wir kaufen das Turnier, zahlen 1 Milliarde Dollar für die Fernsehrechte, für ein Turnier, was wirklich nicht viele hinterm Ofen hervorgelockt hat zu dem Zeitpunkt. Und wir machen es sogar so, dass man es überall auf YouTube oder sonst wo gratis anschauen kann. Und das Geld haben sie dann bekommen vom saudischen Staatsfonds, der hat das subfinanziert. Und so war Saudi-Arabien wieder im Spiel. Wir vermuten, dass das für weitere Ausgaben natürlich bedeutet, dass irgendwann die Club-WM nicht nur nach Saudi-Arabien kommt, sondern dass man einfach einen Fuß in die Tür gestellt hat bei der FIFA, weil man natürlich eine Gegenleistung dafür haben will, dass man einfach 1 Milliarde zahlt für ein Turnier, wo man erstmal noch gucken muss, ob die Fans wirklich interessiert.
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass ja scheinbar Saudi-Arabien trotz der geringen, ich sage jetzt mal, Reputation dieses Turniers ein ganz großes Interesse daran hatte, das stattfinden zu lassen oder, sagen wir es mal so, Gianni Infantino einen Gefallen zu tun. Der Gefallen ist ja eben auch, das haben sie ja eben auch schon argumentiert, dass dann eben praktisch die auch WM dann eben zukünftig nach Saudi-Arabien geht. Was ist eigentlich deren Plan? Also was steckt da bei deren hinter? Ich meine, die haben ja eigentlich ein gutes Wirtschaftsfeld. Die verkaufen eine Menge Öl für sehr viel Geld. Die könnten ja eigentlich ziemlich zufrieden sein. Warum sind sie so scharf darauf?
Weil genau das Öl das Thema ist. Das Öl ist endlich, das weiß auch Saudi-Arabien. Damit können sie jetzt sehr gut leben. Damit können sie auch noch ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte gut leben, aber irgendwann eben nicht mehr, weil dann ist es leer. Und sie suchen jetzt schon Möglichkeiten, einen Fuß in die Tür zu kriegen, auf der Weltkarte zu landen, sich mit anderen Dingen unersetzlich zu machen. Und da ist Sport eins der Vehikel. Wir haben in fast allen Sportarten große Turniere in Saudi-Arabien. Wir haben diese Golf-Serie, LIV Golf, die quasi die alte PGA-Tour, das prestigeträchtigste Projekt so ein bisschen zerschossen hat. Formel-1-Rennen, E-Sports ist ein Riesenthema auch für das Internationale Olympische Komitee. Auch da ist Saudi-Arabien fett drin. Die versuchen über Sport sich ein neues Antlitz zu geben, das Land zu modernisieren, Tourismus zu ermöglichen. Und das ist ein Vehikel dafür. Und eine Fußball-WM ist natürlich der wichtigste und größte Baustein. Und den hat man sich dann mit ein paar Tricks tatsächlich am Ende auch noch gesichert.
Aus Mediensicht ist ja eigentlich dann dieser Player DAZN auch sehr interessant. Total. Wissen Sie da, wie diese Connection zustande gekommen ist? Also die Connection zwischen den saudi-arabischen Machthabern und dieser Plattform DAZN? Weil da muss ja praktisch auch von DAZN die Bereitschaft gewesen sein, sich da mehr oder weniger einkaufen zu lassen.
Was da genau hinter den Kulissen abgelaufen ist, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt jemanden, der auch noch ein bisschen tiefer drin steckt. Ich weiß nur, dass das natürlich für beide Seiten ein lukrativer Deal ist. Das liegt ja auf der Hand. Also man überträgt eine Clubweltmeisterschaft, die mit Sicherheit in den künftigen Ausgaben auch noch bedeutend erfolgreicher sein wird, wenn sich das etabliert hat. Man ist drin bei der FIFA, man kann global ein Fußballturnier ausstrahlen, gerade wo es im europäischen Rechtemarkt sehr umstritten ist. Es gab da ja auch so ein paar Dinge auch mit bis hin zur Bundesliga, wo DAZN ja eine Rolle gespielt hat in der Zeit. Und Saudi-Arabien hat natürlich, haben wir gerade schon drüber gesprochen, einen sehr guten Fußball der FIFA in die Tür bekommen. Und wenn jetzt DAZN es natürlich schafft, so ein Turnier quasi gratis austragen zu können, liegt die Versuchung, zumindest meine Interpretation, da ja nahe, diesem Geschäft erstmal nicht aus dem Weg zu gehen.
Ja.
Ob man dafür das Geld aus Saudi-Arabien nimmt oder nicht, ist dann nochmal ein anderes Thema, aber das hat DAZN für sich mit Ja beantwortet.
Ja, es ist ja auch ganz wichtig, da mal zu hinterfragen, wie dieser Konzern DAZN dann eigentlich noch aufgestellt ist und inwieweit Saudi-Arabien da auch weiterhin noch geltend macht und das dann einfach auch weitere Auswirkungen hat auf bestimmte Programmstrategien in der Zukunft, auch schon in der Gegenwart, weil die sind ja ein richtig großer Player einfach geworden, der scheinbar dann ja auch politisch nicht ganz neutral ist. Müsste man eigentlich auch sehr kritisch weiter beäugen. Ne? Dann.
Ja, wir haben auch während der Club-WM mal mit einem der DAZN-Chefs gesprochen, den Deutschland-Chefs, und haben natürlich mit ihm auch darüber geredet. Aber klar, natürlich ist das auf einem, gerade in einem Live-Interview im Radio, ist das natürlich auf einem Level, wo man jetzt auch nicht an die tiefen investigativen Insights kommt. Aber DAZN gehört natürlich wie alle anderen auf diesem ganzen Feld des Fußballs zu denen, mit denen man immer mal wieder kritisch sprechen muss.
Zwei abschließende Themen, die würden mich jetzt noch interessieren, um die halbe Stunde so voll zu machen. Das eine ist, es wird ja auch immer gesagt, dass eigentlich nicht nur Trump eine Hilfe für Gianni Infantino ist, sondern Gianni Infantino auch eine Hilfe für Trump. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Trump darauf aus ist, Infantino als seinen Außenminister so ein bisschen zu positionieren und auch dessen Kontakte zu nutzen, gerade auch dessen Kontakte nach Saudi-Arabien, wo ja Infantino, der ja nicht nur bei der Amtseinführung von Trump mit im Kapitol saß, sondern ihn eben halt auch auf die außenpolitische Reise in den Nahen Osten begleitet hat und dann ja auch praktisch nachträglich zum FIFA-Kongress zu spät gekommen ist, extra dafür, um Trump da zu begleiten. Also gibt es da ein Interesse von Trump, die Infantino-Connection in den Nahen Osten für sich auch wiederum zu nutzen? Hat der noch eine Agenda?
Ja klar, das liegt auf der Hand. Also wenn wir an den Friedensrat denken, das ist ja dieses Konkurrenzprodukt von Trump zu den Vereinten Nationen, da nutzt ihm natürlich ein Gianni Infantino, der jetzt auch Mitglied ist mit der FIFA, mit der Reputation. Also wenn da Staatschefs sind und da ist kaum jemand aus einem westlichen Land dabei, dann kann ich natürlich den Weltfußballverband auch nutzen, um diesem mehr Gewicht zu geben, um das sozusagen, hier, schaut mal, die großen Sportorganisationen sind bei uns dabei. Und natürlich nutzt Trump das so, weil Gianni Infantino einfach quasi auf der ganzen Welt bekannt ist, weil der Fußball auf der ganzen Welt der wichtigste Sport ist in den allermeisten Ländern. Deswegen braucht Trump auch ihn. Und natürlich braucht Trump auch Infantino und die WM an sich, um die Erzählung seiner erfolgreichen USA weiter fortschreiben zu können, weil das natürlich am Ende für ihn total entscheidend ist, zu sagen, Leute, das ist für uns das Ereignis. Wir sind die, die das können, die beste und größte und tollste WM aller Zeiten auszurichten. Und dann kommen in 2 Jahren noch die Olympischen Spiele obendrauf. Deswegen braucht Trump Infantino auf jeden Fall.
Dann der letzte Punkt, das wäre dann praktisch nochmal die Verantwortung, die in diesem ganzen Gefüge eigentlich auch der DFB hat oder haben müsste. Jetzt ist es so, es gibt ja diesen FIFA-Rat, der gut, jetzt glaube ich nicht der allerschärfste Kritiker von Infantino ist, um es mal milde zu formulieren, aber ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Entscheidung das war. Ich glaube, das war auch etwas, was in Ihrem Podcast in einer der letzten Folgen auch rausgearbeitet wurde, dass es ja durchaus irgendeine signifikante Entscheidung gab, wo dieser FIFA-Rat Infantino doch etwas entgegengetreten ist und da was unterbunden hat. Vielleicht können Sie erstmal noch sagen, was das war,
ja,
und
genau,
dann würde ich meine Frage nochmal anschließen.
Gianni Infantino hatte sich überlegt, wie kann ich noch mehr Geld aus diesem System Fußball pressen, indem ich die Weltmeisterschaft alle 2 Jahre austragen lasse.
Genau.
Da hat ihm Saudi-Arabien wieder geholfen und den Antrag gestellt, dass man darüber mal nachdenken könnte. Und da hat der FIFA-Rat gesagt, da sitzen eben auch viele Europäer drin, Leute, das können wir nicht machen, weil dann ist die Fußball-Europameisterschaft tot. Die findet eben genau in Wechsel statt mit der Weltmeisterschaft, und dann hat er tatsächlich am Ende auch klein beigeben müssen und ist damit nicht durchgekommen.
So, also das heißt ja praktisch, das würde ich dann praktisch nochmal als Anstoß nehmen, dass ja durchaus eine Möglichkeit besteht, dass eine gewisse Gegenwehr gegen Infantino geleistet werden kann. Jetzt ist aber DFB und auch der Präsident Neuendorf ja eigentlich so ein bisschen auf dieser Schiene, dem Konflikt doch eher aus dem Weg zu gehen und gut Wetter zu machen. Warum nutzen die europäischen Verbände vielleicht auch im Zusammenschluss und in Zusammenarbeit gegen Infantino nicht eine größere Position, oder warum bauen sie sich selbst nicht eine größere Position, um praktisch mehr gegen Infantino zu erwirken? Ist das zu unrealistisch oder sind die da einfach zu bequem, oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Ich glaube, Bernd Neuendorf ganz persönlich hat sich einfach vor 4 Jahren bei der Weltmeisterschaft in Katar eine blutige Nase geholt, Stichwort One-Love-Binde. Als sie es probiert haben, mit den Europäern ein bisschen aufzubegehren und dabei von der FIFA ja in einer vorher kaum vorstellbaren Machtdemonstration quasi geschlagen wurden. Deswegen ist der jetzt, glaube ich, auch sehr defensiv bei dieser Weltmeisterschaft mit seinen politischen Äußerungen. Die Europäer hätten die Macht. Ich glaube, sie wird immer geringer, weil sich der Fußball auch immer globaler aufstellt. Aber jetzt, Stand jetzt, hätten die Europäer eine Macht zu sagen, okay, also Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Italien müssen wir mal rausnehmen, weil die sportlich gerade nicht hinkriegen, aber eigentlich auch Italien, wenn die alle die WM nicht mitspielen würden, wäre das ein total langweiliges Turnier.
Ja.
Also da wäre noch Macht da, man nutzt sie nicht so richtig bei der FIFA, weil auch da natürlich Abhängigkeiten bestehen, weil die FIFA und Gianni Infantino besonders sehr geschickt darin ist, diese Macht immer zu konsolidieren. Also das ist aber die große Frage, der wir uns auch versuchen, den Podcast ein bisschen zu nähern und wo man sicherlich auch nochmal weiterdenken müsste, hat Europa eine Chance, diesen Weltfußball zu verändern? In gewissem Sinne ja. Also der UEFA-Präsident Schäferin, der ist einer der lautesten noch, die immer sagen, Leute, nee, jetzt übertreibt's nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch zu einem Clash kommt, wenn die Club-WM noch größer wird und die Champions League das Wasser abgräbt. Solange wir die in friedlicher Koexistenz sind, ist es, glaube ich, noch okay. Aber das kann irgendwann nochmal richtig kribbelig werden.
Ja, vielleicht ist da der Faktor Geld ja auch wieder, also dass DFB da vielleicht opportunistischer handelt und abgebrühter handelt, als man das dem vielleicht eigentlich bescheinigen mag, so von außen, weil man ja doch irgendwie immer noch denkt, ach, das ist unser deutscher Verband, irgendwie sind die ja auch noch mit Herz und Leidenschaft irgendwie so dabei, aber auch da fließen ja sicherlich Gelder seitens der FIFA, wo die dann vielleicht auch sagen, gut, wenn Gianni Infantino nicht mehr unser Präsident wäre, würden wir vielleicht auch wieder weniger einnehmen, ja.
Ja, genau. Also ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das nennt sich dann Entwicklungshilfe. Das ist natürlich für die kleinen Länder wie Aruba und Curaçao und so besonders interessant. Aber auch Deutschland bekommt jährliche Einnahmen, Gelder von der FIFA. Und natürlich will man auch darauf nicht verzichten. Übrigens auch ganz persönlich, ich weiß, er mag das nicht so gerne, dass man das sagt, aber es ist einfach ein Fakt, Bernd Neuendorf kriegt einfach auch 250.000 Euro im Jahr dafür, dass er im FIFA-Rat sitzt.
Okay.
Das stellt er nicht so gerne in den Vordergrund, aber tatsächlich gehört auch das zur Wahrheit dazu.
Ja. Ja, abschließend, Sie haben es gesagt, nächsten Dienstag, also in einer Woche, sind Sie dann schon unterwegs oder sind Sie dann schon gelandet wahrscheinlich?
Nächsten Dienstag fliege ich los, dann nach Mexiko, das dauert ja ein paar Stunden. Ich komme dann auch Dienstag Ortszeit noch an, aber es ist in Deutschland schon Mittwoch. Und dann ist dann der Vorbereitungstag, wo es dann auch um die Akkreditierung abholen geht und dann das Spiel ja dann auch schon vorbereitet wird, die Pressekonferenz am Tag davor, und dann ist am Donnerstag am 11. dann das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, und das ist Ortszeit 13 Uhr,
auch 13 Uhr.
Ortszeit 13 Uhr, ein Geschenk Ortszeit an den europäischen Markt, dass man um 21 Uhr in Deutschland das gucken kann und um 20 Uhr in England.
Ja.
Bin sehr gespannt, wie das wird, wenn dann in der Mittagshitze des von Mexiko-Stadt das Spiel stattfindet, aber
ja.
Genau, das ist nächste Woche dann dran.
Ja, spannend ist natürlich auch, wie so ein bisschen ihre Gestimmtheit da ist. Ich meine, als Journalist bewegt man sich ja auch immer so ein bisschen dann auf diesem Zwiespalt, dass man sagt, auf einer Seite hat man irgendwie die Pflicht, dieses Turnier extrem kritisch zu begleiten. Auf der anderen Seite will man auch nicht komplett alles irgendwie kaputt trampeln, weil ja irgendwie, wenn man irgendwie Artikel schreibt und Leute ansprechen möchte, die vielleicht auch mit einer gewissen Euphorie trotzdem dabei sind, dass man die auch irgendwie noch abholt, also dass man das eigentlich austangieren muss zwischen sehr kritisch und vielleicht auch dystopisch und aber trotzdem auch noch irgendwie eine gewisse Stimmung irgendwie zu erzeugen für dieses Turnier. Wie gehen Sie als Journalist damit um?
Ich handle eigentlich nach dem Grundsatz, wir berichten, wir sagen das, was ist. Mhm. Also ich habe ja auch das Glück in diesem Fall, ich bin ja längst nicht alleine unterwegs, wir sind ja eingebunden auch ins größere ARD-Team. Wir haben natürlich die Live-Übertragung aus den Stadien, wir haben auch die stimmungsvollen Geschichten mit den Fans, mit der deutschen Mannschaft, mit all dem, was da ist. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, das Bild dann zu ergänzen durch die politischen Facetten, mir also die Geschichten anzugucken, die eben nicht im ersten Interesse von allen sind. Und das muss man dann, glaube ich, als Gesamtpaket verstehen. Also wir werden natürlich trotzdem die Live-Übertragung der deutschen Mannschaft haben. Wir werden trotzdem natürlich die sportlichen Momente haben. Wir werden auch mit den anderen Mannschaften natürlich versuchen, in Kontakt zu treten, etc. Aber es gehört eben auch dazu, das wird zum Beispiel eine der ersten Geschichten sein, mit denen ich mich beschäftigen werde, den ersten Auftritt der iranischen Mannschaft in Los Angeles sich anzugucken, was ja vor dem geopolitischen Hintergrund sicherlich hochinteressant ist.
Absolut.
Die haben jetzt gerade nochmal ihr Quartier gewechselt, weil sie dann doch nicht einreisen dürfen für die ganze Zeit, müssen jetzt direkt hinter der Grenze in Mexiko ihr Lager aufschlagen, aber spielen eben dreimal in den Vereinigten Staaten. Und die werden in 2 Wochen gegen Neuseeland ihr erstes Spiel haben und da werde ich auch versuchen, vor Ort zu sein und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Das ist einfach die Aufgabe, glaube ich, dieses Bild komplett zu machen und eben nicht nur die Tore und die Spieler sich vor Augen zu führen.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Dann danke ich Ihnen, Herr Friebe, dass Sie sich vor dem Turnier nochmal die Zeit genommen haben und natürlich für alle, die die Thematik noch vertiefen können. Können natürlich sehr gerne reinhören bei Behind the Games Gianni Infantino. Danke, Herr Friebe, und alles Gute.
Dankeschön für die Einladung.